With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, in dessen Fanbrust bekanntlich zwei Herzen schlagen. Eines blau, eines grün-weiß und der ein Wochenende mit zwei Spielen gegen den nicht unbedingt geliebten Hamburger SV verbracht hat. Nachdem ich sagen muss, schön, dass du trotzdem da bist, Henning. Hi Henning.
Moin, das geht ja gut los heute. Herzlichen Dank.
Wie ist die Laune so am Montagmorgen danach?
Ja, ich habe den Kaffee auf.
Ich auch, aber okay.
Fürchterliches Wochenende.
Ja, es ging schleppend los, ging mäßig weiter und hörte schlecht auf. Ne?
Ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu.
Wir müssen sprechen über die letzte, es war eine englische Woche des VfB Oldenburg, in diesem Fußballjahr, wollen natürlich auch ein bisschen zurückblicken auf die Gesamtentwicklung, wollen im Detail über das Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV sprechen und ja, gucken uns mal ein bisschen die Lage in der Tabelle am Ende des Jahres an, Henning. Ja, Samstag 0-0 HSV 2. Woran hat es gelegen?
Ja, woran hat es gelegen? Wir sollten langsam wieder anfangen, Tore zu schießen, so ja, wie wir das zu Beginn und Mitte der,
wäre hilfreich.
Ja, der Hinrunde getan haben. Ja, das kann man, glaube ich, leicht sagen. Also wieder mal Chancen über Chancen, wieder mal die deutlich bessere Mannschaft über 90 Minuten. Machst die Bude nicht. Schade.
Chancen über Chancen habe ich nicht gesehen, aber ausreichend Chancen und vor allen Dingen in der letzten halben Stunde eine Dominanz, die eigentlich zu einem Sieg hätte reichen müssen.
Ich habe schon Chancen über Chancen gesehen, wenn du Chance als potenziell gefährliche Chance ansiehst.
Oh, dann habe ich sehr viele gesehen.
Siehst du? Sehr viele, sagst du sogar. Also es, wie oft hat es wirklich an dem letzten Pass gefehlt oder die allerletzte Entscheidung nach einem guten Spielzug war dann die falsche? Das habe ich schon als sehr dominant wahrgenommen, ja.
Komm, da gehe ich direkt mit rein. Das habe ich vor allen Dingen auch in deiner eigentlich insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit gesehen, dass vor allem Aurel Obongo, aber auch Rafa Brandt, also Obongo über links, aber auch Rafa Brandt über rechts, wahnsinnig oft durch waren, ja, auf der Seite. Ja. In den Strafraum eingedrungen sind, schießen, passen, flanken, Querpass, Rückpass und irgendwie war es immer die falsche Wahl.
Ja, irgendwie hat es immer
und zwar konsequent.
Ja. Und man kann sagen,
also es ist meist nicht mal der Torabschluss daraus resultiert.
Exakt, das meine ich ja. Und man kann sagen, es gibt manchmal solche Tage, aber mein Eindruck ist, das zieht sich jetzt schon durch die letzten Wochen, dass ja, das gehäuft so ist. Und warum das so ist, ist eine Frage, die wir dem Trainer stellen sollen.
Die habe ich dem Trainer später gestellt. Da kommen wir später nochmal so drauf, zufällig drauf zu sprechen. Aber ich will ja vorher vielleicht nochmal von dir hören. Ja. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, auch das haben wir hier schon mehrfach angesprochen. Natürlich macht die Platzverhältnisse im Winter etwas schwieriger.
Ja, geschenkt.
Ist geschenkt, muss man ein bisschen mit einbeziehen, weil der Ball springt nochmal anders, der Stand ist vielleicht etwas seifiger, bla bla bla, wissen wir alle.
Ja.
Also, aber es haben wir auch schon hier gesagt, bis dahin sieht es ja gut aus.
Ja, also und was soll es denn sein, Lars, was soll es denn sein? Also haben die jetzt verlernt, Tore zu schießen, Fußball zu spielen, das haben sie ja alles nicht. Es kann ja nur eine Kopfsache sein. So. Und irgendwann hat es aufgehört, dass man sich darauf verlassen konnte, dass Mats Fackler in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen hat, wenn nicht zwei. Und das scheint der Mannschaft irgendwie die Sicherheit vorne genommen zu haben. Es gibt nicht den Zweiten, der in diese Bresche springen kann. Und seitdem ist es so. Und seitdem sind auch die Ergebnisse schwächer. Dass man kann eigentlich sagen, seit dieser fantastischen Halbzeit in Flensburg, wo der VfB wirklich ein Spiel gespielt hat, nachdem ich hier gesagt habe am Tisch, die Meisterschaft geht nur über den VfB Oldenburg, dabei bleibe ich auch, danach haben wir Chancen vergeben in den letzten, ich glaube, 7 Spiele waren es jetzt danach, die wir mit Ausnahme des Meppenspiels eigentlich alle gewinnen müssen. Da liegen Chancen ohne Ende und es klappt einfach nicht mehr.
Das ist definitiv eine Kopffrage. Es ist ja auch dann auffällig, dass in dem Moment, wo Mats Wacklam aufgehört hat zu treffen, eben auch die nicht mehr getroffen haben, die vorher ja auch getroffen haben. Natürlich genau. Nicht so sehr wie Mats, aber Julian Boccaccio hat seine 6 Tore gemacht, Rafa Brandt hat, habe ich gar nicht im Kopf, wie viele Tore gemacht, Lino Schäfer hat 6 Tore gemacht, Ure Lubongo war reihenweise an Toren beteiligt. Und nur weil einer nicht mehr trifft, müssen ja nicht alle aufhören damit. Aber irgendwie hat sich's angesteckt in der Mannschaft.
Wir merken, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Wir merken, dass wir es mit Menschen zu tun haben, ja, die Gefühle und Emotionen haben. Ja, ist ja auch schön. Das ist ja eine menschliche Sache. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also es gab dann noch das Spiel gegen Norderstedt, wo der VfB nochmal 3 Tore geschossen hat. Vorher hatten wir ja 3 Tore im Schnitt. Ja. Bis dahin.
Darf ich was zu den 3 Toren gegen Norderstedt noch kurz sagen?
Wenn ich nicht sagen darf, sagst du.
Das waren 6 zu wenig.
Eben, das war nämlich ein Spiel, da galt es mit den Chancen genauso, nur dass das tatsächlich klare Chancen waren in dem Spiel. Ja. Also ich habe das nicht gesehen im Stadion, aber ich habe mir danach von Menschen sagen lassen, das Spiel hätte eigentlich 12-0 ausgehen müssen.
Es war zum Haare raufen.
Ja, genau. Und es ist ja nicht so, dass es in den Spielen drumherum, Jeddelo und so weiter, anders gewesen ist. Ne? Also wirklich.
Bei Norderstedt der Höhepunkt war tatsächlich an ausgelassenen Torchancen.
Genau, aber
hat es dann halt eben nur nicht so ins Gewicht, kein Gewicht gehabt, weil sie am Ende noch 3-1 gewonnen haben.
Und weil der Gegner einfach zu schwach gewesen ist, das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, alles, was jetzt seit dem Sieg in Flensburg passiert ist, ergebnistechnisch und von der Chancenverwertung oder dem letztlichen Herausspielen der Chancen, ist eine Klasse schlechter, als es vorher in der Saison gewesen ist.
Ja, ich finde es erstaunlich, weil es wirklich, es ist für mich der Bereich ab dem Strafraum. Es ist, sonst ist alles in Ordnung. Der Einsatz stimmt, Zweikampfstärke ist da, Lauffreudigkeit ist da. Auch die spielerischen Momente sind ja da, sonst hättest du die ganzen Chancen nicht.
Absolut. Es hat jetzt 21 Spiele gegeben in der bisherigen Saison. 1 ist ausgefallen in Lübeck. Ich finde, am ersten Spieltag gegen Jedlo, da muss man der Mannschaft sehr viel vorwerfen. Und jetzt das Rückspiel gegen Meppen vor 10.000 Zuschauern, das war einfach kein gutes VfB-Spiel, keine klare Torchance. Das war viel, viel, viel zu wenig, gerade für dieses Spiel. Aber in allen anderen Spielen spielt der VfB Oldenburg eine wirklich sehr, sehr gute Saison, macht gute Spiele, spielt sich Chancen raus. Ich weiß nicht, was man da sonst noch meckern soll.
Wir meckern trotzdem ein bisschen, und zwar über das Spiel am letzten Samstag. Wir gehen mal ein bisschen rein in den Jahresabschluss gegen den HSV 2. Wenn wir die Aufstellung angucken, wenig verwunderlich, gab es in der englischen Woche ein bisschen Rotation. 5 Wechsel, 3 davon waren sogar notgedrungen. Vjekoslav Taritas gelb-rot gesperrt. Henning, es war letzten Dienstag. Wollen wir da nochmal kurz reingehen, weil das in der Woche war, wo wir keine Zwischenfolge haben. VfB 1-1 bei St. Pauli 2.
Ja.
30 hochüberlegene Minuten 1-0 geführt durch ein Tor von Taritas. Gelb-rote Karte.
Gelb-rote Karte, eine interessante gelb-rote Karte. Taritas bekommt, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch, bekommt eine so harte erste gelbe Karte und soll dann 2-mal einen Freistoß direkt nacheinander zu früh ausgeführt haben und kriegt dann die 2. gelbe Karte. Letztlich wird die 2. gelbe Karte regelkonform gewesen sein, nehme ich an, aber es ist natürlich eine selten ärgerliche und selten dämliche 2. gelbe Karte und so spielst du dann über lange Zeit mit 10 Mann, das ist natürlich sehr, sehr bitter gewesen.
Ja, und auch eine harte. Also man kann das ganz sicher regelkonform so entscheiden, aber wenn man das Spiel auch gesehen hat, das war ein Spiel, was zweikampftechnisch, was von einer Brisanz ein absolutes Mittelmaßspiel war in der ersten Halbstunde. Also es war nichts los.
Ja.
Und dann kriegt Vicky die erste gelbe Karte und dann die 2. ganz schnell hinterher.
Ja, ohne Not, die ganzen Karten. Also hätte sich der Schiedsrichter auch schenken können.
Der Trainer Dario Fossi hat sehr deutliche Worte danach gefunden, dass er doch reichlich unzufrieden war mit der Leistung des Unparteiischen. Das müssen wir verstehen und verstehen wir auch. Was er meiner Meinung nach als ganz guten Vergleich herangezogen war, und den hatte ich tatsächlich im Stream auch wahrgenommen. Ungefähr 10 Minuten vor dieser gelb-roten Karte für Vicky Taritas hat Dino Schäfer einen Freistoß schnell ausgeführt, den er ihm auch abgepfiffen hat. Aber ihm hat er keine gelbe Karte gegeben.
Ja, er hat es vielleicht nur einmal gemacht und nicht 2-mal. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ja, es ist ja auch müßig. Ich finde, man kann aber so ein bisschen sagen, dass den VfB auch das Glück so ein bisschen verlassen hat in den letzten Wochen. Ich erinnere mich immer noch an das Pokalspiel gegen Meppen, als es diesen fantastischen Freistoß gibt in der 120. Minute.
Kickers Emden.
Genau, Kickers Emden das gleiche, genau. Also da sind die Sachen auf die VfB-Seite gekippt im Zweifel, auch regelkonform. Und jetzt ist es so, sehr harte Entscheidung gegen den VfB. Wir kommen ja auf das HSV-Spiel auch noch zu sprechen. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt zum Ende des Jahres.
Gut, 5 Wechsel in der Startelf gegen den HSV 2. Richtige Überraschung war nicht dabei. Marc Schröder hat auch gelb gesperrt, gefehlt. Ngufu Anubodem noch rot gesperrt. Lino Schäfer ist raus gewesen. Drilon Demal wieder raus und Nico Kniestock raus. Ermal Pepschi wenig überraschend in Verteidigung rein für Schröder. Nico May wieder links hinten. Leon Deichmann, der bei St. Pauli eine Pause bekommen hat, rotationstechnisch. Erste Halbzeit kam dann schon in der zweiten Halbzeit wieder rein. Dieses Mal wieder Startelf und auch Julian Boccaccio nach Gelbsperre. Ja, alles wenig überraschend. Spiel ging recht ausgeglichen los. Ich finde, man konnte schon die Qualität des HSV 2 sehen, ohne dass die jetzt ganz groß vorne geglänzt haben. Aber immer mal wieder in Ansätzen, die Schnelligkeit im Angriff, die spielerische Klasse war deutlich zu erkennen. Die sind jetzt seit 6 Spielen unbesiegt. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die sich im Vergleich zum Hinspiel deutlich entwickelt hat.
Komplette Formentwicklung. Ja, im Hinspiel haben sie 4 Stück gekriegt gegen den VfB. Völlig verdient, hätte noch mehr kriegen können. Da war der VfB wirklich, wirklich stark an der hohen Luft in Hamburg. Davon war jetzt gar nichts mehr zu sehen beim HSV. Die haben wirklich, das sah alles gut aus, was sie nach vorne gemacht haben. Ich fand die ersten 20 Minuten insgesamt von beiden überschaubar. Und ab dann ging es aber eigentlich los, dass beide guten Fußball gespielt haben und der VfB sich dann Chancen plus erarbeitet hat.
Aber selbst in diesen überschaubaren 20 Minuten, ich habe einen Live-Ticker gemacht für uns, für NBZ Online, habe ich glaube ich 3 oder 4 Mal geschrieben, dass Orelo Bongo auf der linken Seite durchgebrochen ist und die Chance zum Querpass oder Abschluss gehabt hat. Und er kam halt nur nicht zustande. Der kam dann eben nach 21 Minuten passenderweise auch über Lubongo zustande, der links durchgeht und dann eben das eine Mal genau das Richtige macht, guckt und den Ball dann genau in den Lauf von Rafa Brandt schiebt, der aus 11-12 Metern mit links frei zum Schuss kommt, Flachschuss. Mit dem Fuß gehalten.
Und ich habe den Ball schon drin gesehen, weil der Torwart hat ihn ja so mit der Hacke gehalten, dass der Ball, glaube ich, dann durch seine Beine durchgegangen ist und dann zur Ecke raus.
Ja.
Wie viele Ecken hat der VfB gehabt in dem Spiel?
Gefühlt 15 bis 20,
ja, also wirklich. Das ist so. Und bei Lubonga habe ich oft gedacht auf der linken Seite, auch in diesen Situationen am Anfang, er hätte 2-3 Mal die Chance gehabt, auch einfach zu schießen und selber aufs Tor zu gehen.
Ja, definitiv.
Das hat er gar nicht gemacht.
Ich glaube einmal.
Ja, okay.
Ja. Ja, definitiv. Also man sitzt ja da bei uns auf der Pressetribüne quasi in der Verlängerung dann des ersten Pfostens und wenn Orel da links in den Strafraum reindringt, hat man einen ganz guten Blick auf die Situation. Und ich habe häufiger gedacht, schieß doch einfach mal selber.
Ja,
hat er nicht gemacht. In dem Fall Rafa Brandt getroffen und sorry, aber der muss mehr in die Ecke kommen. Das ist ein freier Schuss aus 11 Metern, auch wenn der Torwart den gut mit dem Fuß hält.
Ja, solche Dinge aber kann man machen, ne?
Das schießt er den 1-2 Meter weiter nach rechts oder nach links, dann hat der Torwart kein langes Bein.
Es reiht sich ein in die vergangenen Spiele. Du hast es, glaube ich, gerade gesagt, zum Haare raufen. Es ist zum Haare raufen, ja.
Ja, ansonsten, wie gesagt, das haben auch beide Trainer nachher so gesehen, eine ausgeglichene erste Halbzeit mit dem einen Highlight auf der anderen Seite noch kurz vor der Pause. Johnny hat nochmal kurz den Herzschlag einiger VfB-Fans nach oben getrieben, kurz vor der Halbzeitpause.
Ja, da war ein Abspiel, ein bisschen unglücklich, direkt im 16er. Aber ich bin ja auch Torwart, man muss bei Torhütern sagen, und das meine ich auch so, wenn er den Ball am Ende hält und es gibt kein Gegentor, dann kann man ihm nicht viel vorwerfen. Ja? Und alle waren wieder wach, die Innenverteidigung ein bisschen aufgerüttelt. Genau, also er spielt dem Gegner den Ball in Fuß, so wie er immer spielt. Wir spielen ja immer hinten rum, egal.
Immer in Fuß, hoffentlich nicht.
Nein, wir spielen immer hinten rum. Und egal wie bedrängt die Mannschaft hinten ist, wir versuchen es immer spielerisch rauszumachen, bis dann irgendwann doch der lange Ball kommt. Das hat er da auch versucht, das hat da nicht geklappt. Gut, das ist eingepreist, er hat ihn dann gehalten und dann ist in Ordnung.
Der HSVer, der den Ball abgefangen hat, hat nochmal quer gespielt auf Moritz Reimers, der dann ehrlicherweise auch zu schwach abgeschlossen hat, sodass Johnny keine großen Probleme gehabt, den Ball zu halten. Ganz im Gegensatz zum Anfang der zweiten Halbzeit, da hat Johnny Peitzmeier nämlich mit einer sehr starken Parade erstmal die Null gehalten.
Ja, das ist ein Ball, also der kommt aus seiner Sicht nach rechts und den wischt er mit so einem Reflex noch raus zur Ecke, glaube ich. Den muss man nicht halten, das war wirklich sehr, sehr stark.
Genau. Pass auf, Maurice Bouakchi, bester HSV-Stürmer, 9 Saisontore, glaube ich, habe ich vorher im Stadion gehört, schießt aus der Drehung. Und auch wirklich antrainierter Reflex, oder wie nennen wir sowas als Torwartreaktion, weil Zeit ist da nicht. Johnny kommt ein Stück entgegen, reißt den rechten Arm hoch und hält den Ball.
Genau, aber das schmälert ja die Leistung nicht, dass es ein Reflex ist. Hat er sich erarbeitet. Ja, und also da steht es 0-0, sinnigerweise, wie bei jedem Spiel, was 0-0 ausgeht.
Wenn du Henning.
Ja, ich bin da, ja.
Wir haben hier einen Phrasenfall stehen. Ja. Ist keine richtige Phrase gewesen, aber.
Ja, komm her. Es war eine Binse.
Ja, das war auch wirklich.
Was ich nur sagen wollte, wenn das Tor da fällt, dann steht es 0-1, dafür werfe ich es nicht wieder rein. Und dann kann das Spiel anders ausgehen. Ne? Also dann
kann das Spiel anders, dafür wirfst du noch mal einen rein.
Ach komm.
Ja. So. Nein, also in dem Moment, das war die 56. Minute, hätte es wirklich in die andere Richtung gehen können. Dann muss man sagen, danach ging es aber wirklich nur noch in eine Richtung. Ja. Und das war die des HSV-Tores. Das war wirklich nochmal drückende Dominanz die letzte halbe Stunde. Viele, viele Angriffe mit Querpässen, die nicht zum Mitspieler gekommen sind. Ja. Aber auch tatsächlich, also erstens viele Ecken, Standardsituationen, die du gerade schon genannt hast, wo der VfB, muss man sagen, kritischerweise zu wenig draus gemacht hat. Plus auch einfach Abschlüsse. Orel Obongo, 51. Minute habe ich mir aufgeschrieben. Leon Deichmann mit seinem Drehschuss an den Pfosten war 63. Minute. Nick Otto wurde nochmal geblockt aus 16 Metern. Nico May hat einen Ball in der 82. sehr knapp hinten am Winkel vorbei geschlänzt. Ermal Pepschi wurde nochmal gehalten. Das war einer der wenigen Schüsse, der war nicht schwer zu halten, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil es einer der wenigen Schüsse war, der durch die vielbeinige und vielköpfige Hamburger Defensive mal durchgekommen ist. Ja. Ansonsten wurde meist irgendwo ein Oberschenkel, Knie oder Kopf oder Schulter des Gegenspielers angeschossen bei den Torversuchen. Ja, gipfelnd dann in der 88. Minute, zumindest im Stadion, der große Aufreger.
Ja, auch am Stream auch der große Aufreger.
Ja. Erzähl mal. Komm, wir fangen vorne an, bevor wir dann sagen, wie wir es im Nachhinein bewerten. Also, Freistoß 18 Meter, halb rechts, Nino Schäfer am Ball.
Ja, Boccaccio und Brandt schon ausgewechselt beide. Henning. Ach, Entschuldige, ja, komm.
Henning. Wir denken gleich. Dann mache ich jetzt schon kurz den Einschub. Als Linus da stand und ich wusste, dass Boccaccio und Brandt schon ausgewechselt sind. Ja. Und der VfB, der seine Drei-Mann-Mauer nebenstellte, wusste ich, es kommt jetzt was. Es wird nicht geschossen. Aber okay, der HSV wusste das übrigens nicht. Ja, also 18 Meter, Ball liegt bereit, Linus am Ball. Und ich glaube, der HSV hat eine 4-5-Mann-Mauer gehabt. Und der VfB baut eben so ungefähr einen Meter daneben eine eigene Drei-Mann-Mauer auf. Links Leon Deichmann, rechts Nico May. Ja, auch da hätte man sich schon was vielleicht denken können. Die zwei größten Prellwände, sag ich mal, im Kader des VfB. Und in der Mitte Drilon Demay als Abschlussspieler. So, Lino Schäfer führt aus, kurz ausgeführt, einfach auf Drilon Demay, Flachpass gespielt, der dreht sich um, haut ihn rein.
Perfekt.
Perfekte Variante.
Ja.
So richtig Jubel kam trotzdem auch zu keinem Zeitpunkt auf, weil der Pfiff ganz früh ertönte. Also der Schiedsrichter hat ganz, ganz, ganz schnell bei der Ausführung des Freistößes seinen Arm gehoben und gepfiffen.
Er hat wahrscheinlich schon geahnt, was kommt, im Gegensatz zur HSV-Verteidigung. Das könnte sein.
Da will ich wirklich gleich nochmal drauf eingehen. Dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Möchtest du es erklären, das Regelwerk des deutschen Fußballs?
Also die Regel ist tatsächlich so, dass von der angreifenden Mannschaft niemand sich in die Mauer mogeln darf und da auch gar nicht stehen darf. Das ist eine Regel, die ist erst ein paar Jahre alt.
Was der VfB auf den ersten Blick nicht gemacht hat, indem er einen Meter Abstand gehalten hat.
Genau, aber dann bewegt sich Leon Deichmann in die Mauer, macht da auch gar nichts. Also ich glaube, die Trikots berühren sich irgendwie leicht vom Wind geweht, aber er hält nicht, er drückt nicht, er macht gar nichts, aber er bewegt sich zu der Mauer, steht dann direkt neben der HSV-Mauer. Und
zwar noch kurz vor der Ausführung des Freistößes.
Exakt, genau, der Ball hat sich noch nicht bewegt. Und damit ist es dann offenkundig eine Regelwidrigkeit. Der Schiedsrichter pfeift leider zu Recht ab, wenn man auch sagen muss, vielleicht sollten Fußballer über solche Regeln nochmal nachdenken.
Definitiv. Schön, dass du sagst auch, dass Fußballer über solche Regeln nochmal nachdenken sollen und vielleicht nicht diejenigen, die tatsächlich drüber nachdenken.
Ja, es ist einfach ärgerlich. Also wir müssen nicht rumheulen. Offenkundig ist das so. Das darf man nicht machen. Da muss es abgepfiffen werden. Ich habe dann denken müssen, als die Regel ganz neu war, das war die Saison, als Werder Bremen in der zweiten Bundesliga gespielt hat, wenn ich das richtig habe. Da gab es nämlich auch das Nordderby Werder gegen den HSV und da hat meiner Erinnerung nach Werder genau so ein Tor geschossen, per Freistoß. Und auch da ging es darum, dass aber dann jemand sich in die Mauer gemogelt hatte und es wurde dann auch nachträglich zurückgenommen. Und da war die Regel ganz neu und niemand wusste irgendwie Bescheid. Also war die Zeit von Füllkrug und Duxch vorne drin bei Werder. Und da war es noch verwunderlicher als jetzt. Aber daran musste ich jetzt natürlich wieder denken am Wochenende. Von daher ist der Pfiff richtig und in Ordnung. Die Regel allerdings scheint mir wirklich widersinnig und gegen den Sport zu sein.
Ja, also jeder Fußballer, der glaube ich mal auf dem Platz stand, egal in welcher Liga, kann diese Regel nicht nachvollziehen, weil du darfst dich überall auf dem Spielfeld bewegen. Es wird kein Foul gespielt, sondern er stellt sich einfach nur 2 Meter rüber. Er blockt ja nicht mal, weil, und eben dann darauf nochmal zu kommen, der HSV 2 hat null kapiert, was der VfB vorhatte. Ja, ich habe mir das 6-7 Mal angeguckt, weil ich wirklich im Stadion, es war klar, es ist kein Abseits, dafür der Schiri hat die Entscheidung getroffen, nicht der Linienrichter.
Der Linienrichter hat gar nichts angezeigt.
Gar nicht die Fahne gehoben. Ja. Es war eine ganz klare Schiedsrichterentscheidung, deswegen war mir klar im Stadion, er wird irgendein Blocken gepfiffen haben. Ich habe es aber so im Stadion so nicht wahrgenommen, was jetzt wirklich falsch gewesen sein soll. Ja. So, alles andere weitere hast du gerade beschrieben. Ich habe es mir 7-8 Mal angeguckt im Stream. Es ist so. Es ist wirklich, es ist wirklich unterhaltsam, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, dass der HSV 2. Du musst dir mal das Abwehrverhalten angucken. Es ist traurigerweise, wäre es 0,0 nötig gewesen, dass sich Leon auch nur einen Schritt bewegt. Er hätte auch einfach da stehen bleiben können und zugucken können, wie Drilon sich dreht mit dem Ball und einschiebt. Also es ist schon vorher so, dass die drei, wenn man jetzt wirklich tief in die Analyse geht, dann könnte man sich als HSV-Abwehrspieler schon denken, warum stehen denn jetzt hier May und Deichmann, die beiden größten Verteidiger des VfB, in der Mitte von Drilon und Demay. Die werden hier nicht, also sie gehen nicht auf den Kopfball, sondern stehen mit dem Rücken zum Tor und so weiter. Hier ist doch irgendwas geplant. Und beim HSV in dieser Dreiermauer, da steht so einer rechts hinten hinter Nico May, guckt in der Gegend rum. Die anderen vier aus der eigentlichen Hamburger Mauer sind hochkonzentriert mit ihrer Aufgabe, stillzustehen. Ja. Und die Lücke ist wirklich riesig. Und ja, ich meine, es wird einstudiert sein, dass Leon da ein Stück Platz macht und rübergeht. Er macht es leider zu früh.
Ja, aber Lars, wir lachen jetzt. Es ist ja auch erheiternd, aber umso ärgerlicher.
Es ist
der Freistoß klappt perfekt. Du hast den Gegner komplett auf dem falschen Fuß erwischt, kurz vor Schluss. Das wäre das 1-0 gewesen. Dann bist du einen Punkt an Meppen dran. Und dann wird dir das abgepfiffen. Das ist natürlich richtig, richtig fies.
Komm, wir hören einmal rein, was der Trainer zu dieser Freistoßsituation gesagt hat. Dazu muss man erklären, ich habe ihn nach der Pressekonferenz also drauf angesprochen. Das bedeutet, in diesem Moment hatte er die Szene noch nicht gesehen. Ich nehme schon mal vorweg, er wütet jetzt auch nicht herum, sondern konnte sie einfach noch nicht beurteilen. Aber trotzdem sagt er auch noch mal was dazu, ja, wie schön sie eigentlich einstudiert war.
Es ist so, dass du die Mauer nicht blocken darfst, sofern der Ball noch steht, ruht. Und der Schiedsrichter meint halt, dass wir vor der Ausführung die Mauer geblockt haben. Wir werden es uns jetzt angucken. Ich wünsche mir so sehr, dass es stimmt. Weil es ist wäre hart, weil es einfach kurz vor Schluss der Siegtreffer wäre eventuell. Man weiß es nicht, vielleicht gleich der HSV dann auch. Aber er war sich sehr relativ schnell ja auch klar. Er hat sofort abgepfiffen. Mhm. Deshalb gehe ich davon aus, dass er das gut gesehen hat. Und ich drücke ihm auch wirklich die Daumen, weil es wäre hart. Mhm. Weil es ein enges Spiel war, was du dann vielleicht mit so einem Geniestreich ziehst. Vor allem wollten wir den Freistoß schon öfters machen. Und diesmal machen sie ihn und treffen auch noch. Und es wird abgepfiffen. Und das ist hart, aber wir werden es sehen. Ich kann es immer nicht viel machen.
Ja, das ist hart, aber leider regelkonform. Kleiner Zusatz noch, wenn man sich genau anguckt, man sieht tatsächlich auch, dass der Schiedsrichter nicht nur die berühmte Linie vor den Füßen zieht, der beiden Mauern, also der Hamburger und der Oldenburger Mauer, sondern er macht mit seinem Spray auch noch nur eine seitliche Linie an den Füßen bei Leon Deichmann, so von wegen hier nicht hin.
Siehst du? Naja, also da haben wir keine Argumente.
Er war drauf gepolt, das zu pfeifen, und dann hat er es auch gnadenlos durchgezogen.
Gut, und dann muss man, also wie gesagt, wie wir zu der Regel stehen, haben wir schon gesagt, wie ärgerlich es für den VfB ist, haben wir schon gesagt, aber dann muss man auch sagen, okay, das hat er dann auch gut gepfiffen, wenn es so ist, ne?
Insgesamt war die Stimmung dann natürlich in den letzten Minuten reichlich aufgeheizt, weil im Stadion konnte man das nicht so wahrnehmen. Es gab dann noch eine Situation mit Moses Otuali im Strafraum. Auch da muss ich im Nachhinein sagen, wenn ich mir die Bilder angucke, sieht das schon sehr nach Rücken des Hamburger Gegenspielers aus. Also ich glaube tatsächlich, wir können uns darauf konzentrieren, dass der VfB die entscheidenden Chancen am Samstag vergeben hat und nicht der Schiedsrichter.
Ja, natürlich. Also die Kiste müssen wir nicht aufmachen. Ja. Also der VfB, das gilt ja auch nicht nur für das HSV-Spiel. Der HSV, der VfB, die Spiele, die er nicht gewonnen hat, die hat er schon aus Eigenverschulden nicht gewonnen.
Wir hören einmal an, was der Trainer allgemein zum Spiel gegen den HSV 2 gesagt hat.
Wenn man so eine Mannschaft sieht, die alles gibt, was sie hat, versucht das Spiel zu gewinnen, haut sich in jeden Zweikampf, muss Konter überstehen. Wir wussten, glaube ich, schon, dass der HSV uns auch durch eventuellen Konter knacken möchte, hatte sehr schnelle Spieler vorne. Das war für das letzte Spiel, und in der Phase, wo wir gerade stecken, wo man uns so ein bisschen gerade versucht runterzudrücken, weil wir jetzt gegen Meppen verloren haben und dann einen Punkt auswärts gegen Pauli geholen, finde ich, muss man das separieren. Und heute von der Leistung her war es wirklich gut. Die Jungs haben versucht zu gewinnen. Ich finde auch, in der ersten Halbzeit war es ausgeglichen. zweite Halbzeit ist das Spiel eigentlich, haben wir fast nur den Ball in der gegnerischen Hälfte, haben fast keinen Konter mehr schlucken müssen, haben dann wieder eine Mannschaft vorgefunden und das hat man dann halt auch gesehen, die sich in jeden Ball schmeißt. Und wir haben gerade momentan nicht das Matchglück, das Fortuna, diesen Ball auch dann irgendwie reinzumachen. Aber schlussendlich bin ich dankbar für die Jungs. Das war jetzt unser 35. Spiel in diesem Jahr. Wir haben 21 Siege geholt und haben in dieser Saison super gut performt. Und dafür danke an die Mannschaft, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir waren noch vor über einem Jahr Tabellen-18. und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir Tabellen-2. sind, in die Pause gehen, die Pause auch brauchen. Es war viel Kraft, die wir investiert haben, weil wir auch immer den einen oder anderen verletzt hatten. Und dann finde ich es moralisch toll, wie die Jungs heute versucht haben, Gas zu geben. Das rechne ich hier sehr, sehr hoch an.
Ja, Henning, ich glaube, da war ganz schön viel Interessantes drin. Erstmal finde ich die Herangehensweise interessant. Du hast, glaube ich, mal ganz am Anfang dieser Saison von Zuckerbrot und Peitsche gesprochen. Da war sehr viel Zuckerbrot dabei, um hervorzuheben nach diesen drei dann insgesamt ja enttäuschenden letzten Spielen des Jahres. Ey, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass sehr viel gut war.
So, und da hat er ja auch recht. Richtiger Zeitpunkt fürs Zuckerbrot, kurz vor Weihnachten, Zuckerstange, Nikolaus, Schoko-Nikolaus, das ist ja genau richtig. Und das ist aber auch nicht nur Masche oder so. Klar ist das wichtig, jetzt die Mannschaft auch positiv in die Winterpause zu schicken und auch das Umfeld positiv zu schicken, gerade nach den ja eher enttäuschenden Ergebnissen zuletzt. Aber das ist da, er hat ja auch einfach recht. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr des VfB Oldenburg. Also in der letzten Saison in der Rückrunde Tabellendritter gewesen. Also wirklich vom dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Vor einem Jahr haben wir hier gestanden und haben gedacht, nächstes Jahr ist Oberliga. Und da hat sich die Mannschaft ja so stark entwickelt unter Dario. Und dann über diese Hinrunde müssen wir gar nichts sagen, die jetzt gelaufen ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Tabellenzweiter. Es lief ja teilweise wie am Schnürchen. Ich finde, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aus den letzten 7 Spielen haben wir jetzt nur 10 Punkte geholt und das ist auch die Phase, wo es nicht mehr mit dem Toreschießen so gut geklappt hat. Das ist natürlich am Ende in irgendeiner Weise, zumindest von den Ergebnissen her, ein Abfall. Und klar war man Tabellenführer und jetzt ist man 3 Punkte hinter Meppen, aber geht als Zweiter in die Winterpause und hat den neuen Zuschauerrekord, Allzeitrekord für die Regionalliga Nord, 10.000 Zuschauer. Und also wir müssen auch mal gucken, wo wir herkommen. Ne? Und wir sind nicht als Topfavorit in die Saison gegangen und wir erleben jetzt so ein Jahr. Und da muss man, würde ich sagen, danke an alle, die dazu beigetragen haben. Auch wenn das der Anspruch jetzt ist, dass wir Meister werden wollen und aufsteigen wollen. Und das muss auch, und das muss auch angegriffen werden. Aber dennoch nützt es ja nichts, mit so einer Katerstimmung jetzt ins Weihnachtsfest zu gehen, sondern da kann jeder stolz auf sich sein. Und es war wirklich, wirklich toll.
Er spricht auch davon, dass sie die Pause jetzt dringend brauchen, sagt er in dem Nebensatz. Den Eindruck habe ich auch.
Ja.
Und zwar gar nicht unbedingt, wir haben schon kurz drüber gesprochen, klar, das ist auch an die Kräfte, an die Substanz gegangen, aber ich glaube, der Kopf braucht eine Pause.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Also so ein emotionales Jahr mit allem, was geben kann, von ganz unten bis ganz oben. Und dann, ja, dann schnupperst du oben, bist euphorisiert und hast dieses Spiel vor 10.000 Zuschauern und dann nächstes Spiel 2.500 Zuschauer und so, so viel, was passiert ist. Anfang des Jahres so viele Verletzte, die dann wiederkommen, die sich reinarbeiten müssen. Ja, also da war ja wirklich alles und jetzt geht man mental, glaube ich, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und von daher kommt die Pause für den VfB jetzt wirklich sehr gelegen, dürfen wir nicht meckern.
Kurze Werbepause.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. War die Hinrunde eine Woche zu lang?
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, redest du jetzt von der Hinrunde oder von den 21 Spielen, die passiert sind?
Oh, Henning, da sprichst du was an.
Aha.
Ja, warte, da müssen wir gleich über was sprechen. Komm, dann machen wir das jetzt erst.
Ja, bitte, hau raus.
Wir werden ab Februar, wenn die Winterpause beendet ist, wieder über unsere legendäre Restrunde sprechen.
Ja.
Mit noch 13 ausstehenden Spielen.
Ja.
Mir ist aufgefallen, es gibt die Hinrunde und es gibt die erste Saisonhälfte, wenn man sie so nennt. Aber es ist ja auch keine Saisonhälfte.
Nein.
Es gibt keinen Begriff für diese 21 Spieltage, die bis zum Jahresende stattfinden. Es gibt auch in der Bundesliga keinen Begriff für die ersten, sind es 15 Spieltage, glaube ich, die bis Weihnachten stattfinden, weil da ja auch die Hinrunde nicht. Wir müssen in der deutschen Sprache ein neues Wort etablieren. Das Gegenstück zur Restrunde. Ich habe noch keine Idee.
Du hast keine Idee. Ja, das ist schade. Ich habe auch keine Idee. Das erwischt mich jetzt kalt.
Aber ich habe eine ganz kleine Idee. Aber die wird sich nicht in den deutschen Sprachgebrauch, leider, weil es ein englisches Wort ist.
Ja, das weiß man vorher nie. Probier mal.
Ja, pass auf. Wir haben ja jetzt 21 Spieltage.
Ja.
17 plus 4. Habe ich sehr gerne früher gespielt, das Kartenspiel.
Eieiei, Blackjack.
Die Blackjack-Runde.
Die Blackjack-Runde. Ja, ich bin dafür. Also wenn es tatsächlich jedes Mal 21 Spiele sind, dann bin ich total für die Blackjack-Runde.
War die Blackjack-Runde eine Woche zu lang?
Nein. Das war sie nicht. Nein. Dann wäre
Zusatzfrage. Bei 16 ziehst du nochmal oder blocken?
Nee, ich ziehe immer nochmal. Auf jeden Fall. Also... Dann lieber, blocken ist Quatsch. Dann lieber hast du lieber zu viel und musst wegschmeißen. Nee.
Also Risiko. Henning Benke, Risikomensch, Leute.
Kommt immer drauf an, wie viel Chips man auf den Tisch gelegt hat. Ne? Also wenn es um den direkten Aufstieg geht, da würde ich immer noch eine Karte ziehen, auf jeden Fall. So, auch für die Nicht-Kartenspieler unter uns. Ich finde nicht, dass die Blackjack-Runde nicht hätte geben sollen. Das bleibt ja in der Logik. Also
ja.
Ob die das Jahr jetzt eine Woche zu lang war. Denn dann das Mappenspiel hat für den VfB Oldenburg was Positives gebracht. Diese 10.000 Zuschauer, ein ausverkauftes Marschwegstadion. Wir wissen, dass wenn ab 18.30 Uhr angepfiffen wird, dürfen ja nur 10.000 kommen. 10.000 Zuschauer überregional, bundesweit hat das für Aufsehen gesorgt. Der Kicker berichtet über sowas. Das war ganz, ganz wichtig. Dass du es verlierst, ist schlecht. Für die Tabelle schlecht, für die Rivalität schlecht. Das ist einfach schlecht. Gegen Pauli musst du gewinnen, gegen HSV musst du gewinnen. Zwei solche Spiele haben wir vorher aber auch schon gehabt, gegen den Bremer SV und Werder Bremen 2 nacheinander auch 4 Punkte tatsächlich verschenkt. Das ist einfach verschenkt gewesen. Deswegen würde ich das nicht sagen. Also ich sage es jetzt zum dritten Mal, nach Flensburg hat es aufgehört, dass es so ganz selbstverständlich war, dass wir die Tore machen. Das hat da einfach aufgehört.
Ja.
Und da müssen wir wieder hinkommen. Und da könnte man auch sagen, jetzt das Jahr ist irgendwie 1,5 Monate zu lang gewesen, wo wir da die Grenze ziehen. Nein, das ist alles in Ordnung. Das ist ein fantastisches Kalenderjahr und da möchte ich auch keine Woche von missen.
Ja, wir gehen also mit 49 Punkten für den SV Meppen, mit 46 für den VfB und Drochtersen-Assel und 41 für den SSV Jeddelo, der noch ein Spiel weniger hat, in die Restrunde, die Ende Februar beginnt. Wenn wir uns die Voraussetzungen angucken, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Pause ist gut, sammeln, Kraft tanken, aber dann reden wir von einem immer noch engen mindestens 3-4 Kampf um die Meisterschaft. Da ist ja definitiv noch nichts verloren.
Überhaupt nichts. Und es ist fantastisch. Du hast mich hier im Sommer in der ersten Folge gefragt, was wünsche ich mir? Ich habe gesagt, ein 3-4-5 Kampf bis zum Schluss, das wäre mein Traum in diesem Jahr. Da habe ich allerdings gedacht, dass der VfB eher 4.-5. ist in dieser Runde. Dann jetzt ist er 2., 3 Punkte von Meppen weg. Das ist fantastisch. Jeddelo zumindest punktetechnisch durch das Nachholspiel auch noch voll dabei. Wir glauben es beide am Ende nicht, dass der SSV Jeddelo nächstes Jahr in der dritten Liga spielt, kann man glaube ich so sagen, aber trotzdem, es ist tatsächlich weiterhin
ein... Ich würde schon kritisch einschätzen, ob der Verein eine Drittliga-Lizenz überhaupt stellt, aber das wird sich zeigen.
Das gehört ja auch dazu, okay. Aber es ist immerhin ein Vierkampf um die Meisterschaft, das ist ja auch ein Titel. So, und schöner könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Natürlich wäre es traumhaft, wenn der VfB auf Platz 1 stehen würde. Ich habe hier auch schon mal erzählt, wenn die Saison gut läuft, wie es ja jetzt ist, dann hänge ich mir an den Tannenbaum immer die Tabelle auf. Das werde ich dieses Jahr auch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Platz 1 mit abdrucke, aber alles, was danach kommt, wird da auf jeden Fall
Druckerfehler.
Ja, genau. Nein, und Meppen ist jetzt 3 Punkte vor. Gut, haben auch das deutlich bessere Torverhältnis mittlerweile. Haben 66 Tore geschossen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Meppen geht jetzt als absoluter Top-Favorit ins neue Jahr. Die waren vor Beginn der Saison mit einigen anderen Favorit, auch mit meinem Kickers Emden, was ich damals sagte. Aber jetzt ist wirklich, jetzt gibt's gar keine Diskussion mehr. Ja, da liegt jetzt der ganze Druck. Der VfB ist ja nicht mal, zumindest öffentlich, mit dem Ziel Meisterschaft, Aufstieg in die Saison gegangen. Das war in Meppen ganz, ganz anders. Und jetzt ist das völlig klar. Meppen ist auch verdient Erster, ist auch über die Strecke verdient, die 3 Punkte vorne. Aber das sind klare Verhältnisse. Und da ist noch gar nichts verloren. Also der VfB hat auch noch das direkte Duell gegen Drochtersen. Meppen hat, glaube ich, noch ein paar mehr direkte Duelle, wenn ich das richtig weiß, unter den Top 4.
Und Meppen spielt auf jeden Fall noch in Drochtersen und in Jeddelo.
Ja, siehst du, ist schon mal mindestens eins mehr, siehst du. Und da ist noch nichts verloren. Und der VfB beginnt am 22. Februar wieder gegen Altona, Aufsteiger Altona 93.
Henning, dabei unterbreche ich dich kurz. Wir legen jetzt hier, wir sind ja in der Weihnachtszeit und wir legen hier jetzt noch so ein kleines Präsent für unsere Hörerinnen und Hörer mit unter den Weihnachtsbaum. Und zwar haben wir uns mal die ersten 3-4 Spieltage im neuen Jahr schon angeguckt.
Darf ich dir eine Empfehlung geben, wenn du das Ding nachher zusammenschneidest? Hier kannst du das so ein Glöckchen Glitter hintermachen, so wie du es gerade gesagt hast, Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, das ist toll. Ich habe irgendwie 3 Haselnüsse für Aschenbrödel hier im Ohr.
Da frage ich mal jemanden, der das technisch kann. Nein, wir haben uns mal die ersten 3-4 Spieltage im neuen Jahr angeguckt. Und komm, danach ist der VfB wieder mindestens punktgleich mit Mem.
So, also worauf du anspielst, ist, der VfB beginnt die Restrunde mit Spielen gegen Aufsteiger Altona, Aufsteiger Schöningen, Aufsteiger HSC Hannover und das völlig enttäuschende Blau-Weiß-Lohne.
Den Titelfavoriten.
Den Titel. Das hast du jetzt selber gesagt. Ich habe eben, ist dir aufgefallen, als ich von meinem Kickers Emden sprach, habe ich dich extra rausgelassen.
Hab schon drauf gewartet.
In der Adventszeit. Das sind 4 Spiele, die du, wenn du in die dritte Liga aufsteigen willst, gewinnen solltest.
Ja.
Das sind 12 Punkte.
Und dann ist die Phase ohne Wenn und Aber. Da gibt es nicht mehr die lange Version, so von wegen, das kann man alles noch so korrigieren, sondern Aufsteiger müssen ab jetzt geschlagen werden.
Ja, das finde ich eine schöne Regel.
Aufsteiger müssen geschlagen werden. Komm, dafür schmeiße ich auch einen rein.
Ja, das wäre mir lieb. Sehr gut.
Und noch ein.
Und das ist ja nur das erste Präsent. Und das zweite Präsent, was du uns jetzt unter den Baum legst, ist ja die Anfangsgegner des SV Meppen.
So, die starten nämlich bei Hannover 96 2. Das war ein Gegner aus dem Mittelfeld, aber da sehen wir auch reichlich Talent. Dann kommt der HSV 2 ins Emsland. Da haben wir jetzt am Wochenende gesehen, wenn die ihre Form über den Winter retten können, ist das ein unangenehmer Gegner. Und im dritten Spiel geht es nach Jeddelo und da wissen wir alle, da gibt es keine 3 Punkte.
So, da können wir uns verlassen auf unsere Freunde vom Kanal.
Max Wegner wird schon richten.
Ich denke auch. Herzliche Grüße.
Wieder getroffen. Auch nur 11 Meter, aber wieder getroffen.
Muss auch erstmal reinmachen. So. Dieses Thema hatten wir ja auch leidig dieses Jahr. Nein, Gazi macht auch einen, gewinnt Jeddelo 2-1 gegen Meppen.
Nochmal kurz ernsthaft. Das wird für
Meppen. Das meine ich sehr ernsthaft.
Das wird für Meppen ein knackiges Auftaktprogramm. Während der VfB, ne, klar, du musst diese Spiele gewinnen, aber wenn er gut aus der Pause kommt, dann geht es vielleicht in die letzten 10 Spieltage schon wieder mit einem ganz anderen Gefühl, als mit dem man gerade aus dem Jahr rausgeht. Ne?
Das ist so. Und das hat jetzt auch nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ne? Wir gucken uns nur die Tabelle an, wir gucken uns die Gegner an, wir schauen uns die Ansprüche der Mannschaften an. Und deswegen musst du sagen, das Auftaktprogramm des VfB Oldenburg ist eins, was du gewinnen musst. Und vielleicht sieht es nach diesen ersten 3-4 Spielen der Restrunde schon so aus, dass Meppen und der VfB und Drochtersen punktgleich sind oder der VfB sogar einen Punkt vorne ist. Das ist möglich. Wenn der VfB natürlich da mit Niederlagen startet gegen die Aufsteiger, dann ist es relativ vorbei.
Aber, so ist es ja.
Genau, aber diesen Anspruch haben wir jetzt, dass wir das gewinnen müssen.
Die Chance, das Ende der Blackjack-Runde schnell zu korrigieren, ist auf jeden Fall
gegeben. Da ist es nochmal. Das finde ich übrigens echt gut. Das finde ich gut. Da hast du dir Gedanken gemacht. Das macht Sinn. Es wird daran scheitern, dass es nicht jedes Jahr 21 Spiele sind.
Es sind nicht immer 17 plus 4, aber es sind immer 17 plus X.
Okay, also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja gut, zumal es jetzt ja auch schon der 22. Spieltag ist, aber es sind erst 21
Spiele. Korrekt, aber die Spitzengruppe hat alle ein und, also das ist ja schön, das Schöne tatsächlich auch an der Tabelle, alle haben jetzt da vorne, außer Jeddelo, aber die 3 da vorne haben alle 21 Spiele auf dem Konto. Das heißt, die Tabelle ist auch wirklich gerade jetzt am Jahresende, auch wenn da jeweils ein Nachholspiel drinsteckt. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr dieses Hin und Her gerade, was ist, wenn du das Spiel gewinnst und das Spiel gewinnst. Ja, ich sehe Henning Menkel noch überlegen, er ist noch bei den 17 plus X.
Ja genau, weil ich bin gerade, also aber das ist ja positiv für dich, weil jetzt fällt mir gerade auf, dass du plus X, also auch das, also wenn du zu viel hast, wie nennt man das, überwerfen?
Nein. Ja, doch, also man nennt es nicht überwerfen, aber ich weiß genau, was du meinst. Genau. Wenn du also ab 22 bist du drüber,
ja, genau.
Dann bist du raus.
Und das, genau, das hatte ich gerade nicht mitgedacht. Das heißt, deine Blackjack-Runde gilt also immer, egal wie viele Spiele sind. Hauptsache sind über 17.
Ja klar, 17 plus X.
Okay, siehst du, soweit war ich gerade noch.
Im Idealfall halt 17 plus 4, dann hast du natürlich eine ideale Blackjack-Runde gespielt.
Genau, und die wir jetzt haben. Und da war ich gedanklich hängen geblieben, dass sie immer ideal sein sollte. Aber das Leben ist nicht ideal und wir sind trotzdem behütet. Von daher geht alles seinen Gang.
Henning, Winterpause ist auch Transferzeit. Erwartest du die große Transferattacke des VfB Oldenburg im Januar?
Nein, dafür ist der VfB Oldenburg nicht bekannt. Was ich erwarte und was ich mir wünsche, das sind vielleicht 2 Paar Stiefel.
Was würdest du dir wünschen?
Wir sehen dass sobald Mats Fackler nicht mehr regelmäßig trifft, dass da vorne etwas fehlt. Und deswegen würde ich mir doch mittlerweile den zweiten kaltschnäuzigen Mittelstürmer wünschen, von dem ich weiß, dass er im Winter nicht gut zu kriegen ist und dass er Geld kostet und pipapo, weiß ich alles. Aber uns ist jetzt aufgefallen, dass Moses Otuali ein guter Fußballer ist, eine andere Art von Stürmer als Mats Fackler, ihn aber bei weitem nicht ersetzen kann. Wenn dieser Wechsel kommt, Moses für Mats, oder wenn einfach Fackler nicht trifft, dann ist Moses Otuali nicht derjenige, der ihn da zu 100% auf gleichem Leistungsniveau ersetzen kann. Das kann er nicht, das ist auch nicht schlimm, das ist einfach so. Einen anderen haben wir da vorne nicht, deswegen wäre es schön, fragst mich ja nach Wünschen in der Vorweihnachtszeit, lass mich das nur sagen, dass da einer käme, der auf Fackler-Niveau ist, und letzter Punkt dazu: Die Chance, jetzt Meister zu werden und damit direkt in die dritte Liga aufzusteigen, ist so groß nach dieser Blackjack-Runde, dass ich glaube, das Risiko dagegen, das finanzielle Risiko, wenn vielleicht irgendein Sponsor sagt, ich mache nochmal die Schatulle auf, gering ist für das, was du dadurch gewinnen kannst, nächstes Jahr wieder im Profifußball zu sein.
Da hast du sehr recht. Ich möchte nochmal auf den ersten Teil eingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr was gemerkt? Wir haben hier jahrelang nach einem Mittelstürmer gesucht, der trifft. Jetzt hat der VfB endlich einen mit Mats Fackler, wenn wir mal die letzten 7 Spiele rausnehmen. Jeder hat seine Durststrecke. Jetzt kommt der Menke und möchte einen zweiten, der so regelmäßig trifft.
Das sind die gehobenen Ansprüche, ich kann das nur sagen. Ich hätte auch im Sommer oder habe auch im Sommer nicht gesagt, der Anspruch ist, Meister zu werden und aufzusteigen. Die Ansprüche haben sich jetzt geändert.
Wenn ich mich noch ein bisschen weiter zurückerinnere, hatten wir auf jeden Fall irgendwo in der Mitte der Blackjack-Runde auch das Thema, dass du gerne noch einen Sechser im Kader hättest. So ein Zweikämpfer-Sechser, so ein Holding Six, würde Thomas Tuchel sagen. Hey. Bleibt's dabei oder haben es für dich jetzt Willem Hofrogge, Nick Otto oder wer auch immer da gespielt hat, so ein bisschen, Problem würde ich es nicht nennen, aber die Lücke mehr geschlossen, als du vielleicht gedacht hättest?
Ja, würde ich beides bejahen. Ich sehe immer noch Bedarf. Mhm. Ich finde, ich bin ein ganz großer Fan von Willem Hofrogge geworden.
Ja, ich auch.
Als ich auch schon letzte Saison fantastisch entwickelt, finde ich. Also ein absoluter Stammspieler, du brauchst überhaupt nicht drüber nachdenken. Als er neu war, war es immer noch so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, hat auch manches nicht funktioniert. Der macht die Sache fantastisch, richtig gut. Und dennoch, der von dir angesprochene Sechser, der da wirklich präsent ist und dazwischen haut und so, der auch ein Leader ist, den würde ich mir natürlich trotzdem wünschen. Ich kenne nur den VfB Oldenburg. Ich weiß, dass er nicht viel ausgibt, vor allem nicht im Winter. Mal abgesehen von der Zeit, als noch Herr Spreje die Schatulle aufgemacht hat und man über die ganze Saison hinweg ständig irgendwelche Spieler kaufen konnte, die einen dann zur Meisterschaft geschossen haben. Das wird nicht passieren. Ich hoffe auf den einen wirklichen Transfer, der die Mannschaft weiterbringt. Und wenn ich es mir dann jetzt in dieser Situation aussuchen müsste, mit Blick auf die vergangenen 7 Spiele, dann würde ich mir diesen einen Stürmer wünschen, ja.
Okay, da gehe ich auf jeden Fall in deine Richtung. Es wird maximal 2 neue Spieler geben. Ich gehe ja vom einem aus, glaube ich. So viel wird es nicht geben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Anwar Adam, wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus, zurückkehrt. Ist jetzt knapp ein halbes Jahr raus mit seinem Patellasehnenriss. Das große Ziel war es immer, ihn für die Restrunde fit zu haben. Er ist, glaube ich, auch gut im Training. Also gehen wir mal davon aus, wir werden das natürlich dann in der Wintervorbereitung abklopfen, dass er die dann mitmacht. Dann ist das natürlich eine lange Pause und man wird nicht von Minute 1 den gleichen Anwar Adam sehen, ja, den der VfB vorher hatte.
Ja.
Aber die Vorstellung, einen topfitten Anwar Adam noch zusätzlich zu diesem Kader rechts hinten neben Marc Schröder, Leon Deichmann und links wahlweise Nico May oder Nico Knüstock zu haben, wird die Mannschaft definitiv nochmal verstärken.
Das ist so.
Das ist dann dieser, ich habe es jetzt schon in den Ohren, wenn ich Sebastian Schachten frage.
Darf ich sagen? Ja. Gefühlter Neuzugang.
Ja, das ist der, den gefühlt ersten Neuzugang haben wir dann schon.
Ja, ja, sehr schön.
Was ist aus Meppen zu befürchten? Das habe ich so ein bisschen im Kopf. Die werden auch aus ihrer Position und ihrer Zuschauerstärke und durchaus gegebenen finanziellen Möglichkeiten im Winter was tun, bin ich von überzeugt.
Ja, warum sollten sie es nicht machen? Sie haben die Möglichkeiten, das zu machen. Klar kann man sagen, die Mannschaft funktioniert, es ist die beste Mannschaft der Liga, es ist der beste Kader der Liga. Das ist so, kann man glaube ich so sagen. Und dennoch sieht man auch da natürlich die Chance, dass es jetzt klappen kann, endlich aus dieser Liga wieder rauszukommen. Mhm. Fühlen sich da genauso fehl am Platz, wie der VfB Oldenburg sich in dieser Regionalliga fehl am Platz wird. Haben darüber hinaus schon die Strukturen für die dritte Liga, die beim VfB ja noch fehlen. Deswegen glaube ich, schmerzt es noch mehr, jede Woche Regionalliga-Fußball zu spielen.
Ja.
Ich gehe davon aus, ohne es zu wissen und ohne die Verantwortlichen da persönlich zu kennen, dass man da jetzt wirklich alles auf diese Karte direkt Aufstieg setzen wird.
Was ich spannend finde, tatsächlich immer am Wintertransferfenster in der Regionalliga Nord, dass das ja natürlich auch dann Ende Januar zu Ende ist.
Ja.
Und da hat ja noch nichts stattgefunden. Da läuft läuft mitten in die Wintervorbereitung. Das erste Spiel ist Ende Februar. Ich glaube, 22. Februar, das Wochenende, ist das erste Spiel. Vielleicht vorher Nachholspiel, das kann natürlich sein, Mitte Februar. Aber das heißt, du verpflichtest einen neuen Mann nicht in eine Phase hinein, sondern du musst ihn finden aus Überzeugung für die richtige Position und nicht, wir haben gerade 3 Ausfälle und gerade 2-mal verloren, wir holen jetzt nochmal einen.
Genau. Ich gehe auch davon aus, dass man Menschen, die man dann verpflichtet, dass man die jetzt schon kennt, dass die schon irgendwo auf dem Zettel stehen, ne? Dass man nicht sagt, okay, eine Woche vorher, wir brauchen doch noch einen Rechtsverteidiger, sondern das werden schon Spieler sein, die Jungs wie Sebastian Schachten schon kennen und vielleicht sogar schon längere Zeit auf dem Zettel haben. Und von daher ist das, glaube ich, kein großes Risiko.
Henning, unser Rauschmeister für dieses Jahr, unser persönlicher Rauschmeister für dieses Jahr, weil du bist heute da. Ich werde in der nächsten Woche nochmal einen VfB-Gast haben. Das heißt, nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es hier nochmal eine Folge mit einem Gast des VfB Oldenburg. Unser Rauschmeister für dieses Jahr sollen unsere 3 Tops und Flops der Blackjack-Runde sein. Wir wollen vorher betonen, das Thema Flops, Verlierer, wenn man sie so nennen will, ist, finde ich, in der Regionalliga Nord im Nicht-Vollprofitum, auch wenn der VfB natürlich professionelle Bedingungen herstellt und so weiter, ein schwieriges. Deswegen werden wir das, glaube ich, nicht so scharf formulieren, wie es zum Beispiel in der ersten oder zweiten Liga der Fall ist, wenn gerne mal über sowas gesprochen wird. Aber trotzdem gibt es in jeder Mannschaft, egal wie gut oder schlecht es läuft, Gewinner und Verlierer.
Ja, das ist so, das kann man auch sagen. Aber das ist mir tatsächlich auch wichtig, wenn wir jetzt von Flops oder Verlieren reden, dann ist das ja weder was Menschliches noch irgendwie den Stab, den wir brechen, sondern es ist einfach unsere Einschätzung zu einer sportlichen Situation. Und das ist nichts in Stein gemeißelt, das kann im Januar schon wieder anders sein. Das ist nur unser Eindruck der Blackjack-Runde. Gern geschehen.
Wie wollen wir es machen? Ja, ist schön. Mir gefällt es wirklich von Mal zu Mal besser.
Also ich weiß ja, dass du ein paar Namen auf dem Zettel hast.
Ja, wollen wir denn? Wir wollen von 3 auf 1 gehen oder von 1 auf 3? Ja, von 3 auf 1 ist spannender.
Ne? Eine Reihenfolge brauchen wir auch.
Ja, komm.
Oh Gott, da muss ich nochmal denken. Also ich wollte nur sagen, ich weiß, dass du ein paar Namen, ein paar Gewinner, Tops auf dem Zettel hast. Ich habe auch ein paar Namen. Ich fände das irgendwie spannender, wenn wir gucken, ob wir die gleichen haben. Egal in welcher Reihenfolge.
Ja gut, komm.
Fang mal mit einem an.
Ich habe trotzdem meine persönliche Reihenfolge.
Kannst du ja machen. Dann kannst du ja, fang mal irgendwo an.
Einer meiner absoluten Gewinner der Hinrunde, den hast du gerade schon genannt, er wäre bei mir sogar auf Platz 1, wo ihn viele vielleicht gar nicht sehen würden, ist Willem Hofrogge.
Okay, gut.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so konstant, so gesetzt, so gut abliefert, weil wann war Willem Hofrogge mal schlecht? Er ist immer da, er hat Tore geschossen, er hat zum Beispiel bei Phoenix Lübeck ein wichtiges Tor geschossen, er ist ein Spieler, der durch seine Laufstärke immer Box zu Box auch vorne drin ist, er ist derjenige, der die Sprints mit nach hinten macht, also ich finde, spielt eine herausragend konstante Saison, ist nicht derjenige, der vorne halt die großen Scorerwerte liefert oder hinten den allerletzten Ball rettet, aber da ich ein Fan von zentralen Mittelfeldspielern bin, finde ich ihn sehr, sehr, sehr wichtig. Und nenn ihn mal als erstes hier.
Das finde ich eine gute und schöne und spannende Wahl. Steht nicht auf meiner Liste.
Ach, gar nicht.
Naja, also wenn es darum geht, wer jetzt eine tolle Saison spielt, da kommen wir, glaube ich, mit 2-3 nicht aus.
Ja, aber er ist für mich ein Gewinner, weil ich hatte ihn nicht so wir haben Taritas, wir haben Boccaccio, wir haben Nick Otto. Er ist komplett gesetzt.
Ja, das ist so.
Ich wird zwischen den anderen rotiert.
Ich kann deine Argumentation komplett nachvollziehen. Du hast recht damit. Tolle Runde, tolles Jahr. Den kann man auf jeden Fall nennen, würde ich sagen, steht jetzt auf meiner Liste nicht mit drauf, weil vielleicht bei mir im Verlauf der Saison, das hat so eine Selbstverständlichkeit bekommen, die Überraschung ist nicht mehr so da. Ja,
ja, das stimmt.
Wobei ich merke, dass zu den Namen, die ich hier stehen habe, diese Argumentation jetzt auch nicht passt. Aber
ja, dann schmeiß mal den ersten Namen rein.
Okay, da ich sonst viele defensive Spiele habe, fange ich mal mit einem offensiven an. Driller und Demay steht bei mir.
Ah, okay, guck, den habe ich nicht.
Siehste, Driller und Demay war für mich im Sommer ein Streichkandidat. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn wir uns im Sommer von Driller und Demay verabschieden. Wirklich kein gutes Jahr gehabt, auch in der sogenannten Restrunde war es nicht überragend. Noch diese Elfmeter-Klamotte damals gegen Jedlo 2 mit dem Panenka über die Latte gelupft und was es dann noch alles gab in der Saison, hat mich nicht überzeugt. Und ich habe dieses Jahr die Vorbereitung relativ intensiv erlebt und habe schon in der Vorbereitung gedacht, meine Güte, was hat der Junge denn gegessen? Da ging es ja richtig ab. Und völlig zu Recht hat er dann von Anfang an einen Startelfplatz gehabt. Und das zieht sich durch die ganze Saison. Dass es so ist tatsächlich, wenn da im offensiven Mittelfeld getauscht wird, dann ist das überhaupt kein Nachteil, wenn Drill und Demay spielt. Oder dass man sagt, oh, jetzt ist nur Bongo draußen, Brand draußen, Schäfer draußen, jetzt muss Demay spielen. So ein bisschen war das letzte Saison bei mir in meinem Gefühl. Und jetzt ist es eher so, warum spielt denn Demay nicht? Warum spielen denn die anderen? Und er hat für mich eine wahnsinnige Entwicklung und ist für mich offensiv derjenige, der da am meisten Zug reingebracht hat, ja.
Kommen wir zum ersten Verlierer, um hier nicht dann erst nur alle Gewinner zu nennen und unsere Folge mit drei Verlierern zu beenden. Das kriege ich mental nicht hin, Henning.
Hast du drei Verlierer tatsächlich?
Ich habe mir drei aufgeschrieben. Es gibt für mich beim Tabellenzweiten, der eine sehr konstante, gute Saison spielt, keine großen Verlierer. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Ja. Aber wenn ich vergleiche mit letzter Saison, ist für mich Veki Taritas einer der Verlierer.
Wusste ich, dass du das sagst.
Weiß ich, dass du wusstest, dass ich das sage. Aber es ist für mich auch so. Ja. Er hat die Mannschaft in der letzten Saison in einer extrem schwierigen Phase durch seine Vorlagen, sei es nach Standardsituationen oder aus dem Spiel heraus, getragen.
Auch Tore.
Man könnte sagen, er war einer der wichtigsten Eckpfeiler, dass diese Mannschaft überhaupt die Klasse gehalten hat in der letzten Saison.
Ja.
Ja, und wir alle haben, glaube ich, am Anfang der Saison gedacht, oder er war es ja auch, er ist unumwunden erstmal gesetzt auf der 10, war es auch am Anfang der Saison und wird weiter seine Scorer liefern. Das war nicht der Fall. Ich habe es jetzt nicht im Kopf tatsächlich, wie viele Tore und Vorlagen es sind nicht viele. Irgendwann stand dann fest, wenn es jetzt nicht Gründe der Belastung, Steuerung und Rotation gibt, ist er zurzeit nicht gesetzt. Da haben die anderen eine Nase vorn. Und dann kommt jetzt noch der unglückliche Mann von St. Pauli 2 dazu, für den er wenig kann. Doch, ein bisschen kann er schon was dafür, aber der einfach unglücklich, bitter war. Und diesem Gefühl geht jetzt aus dem Jahr raus und deswegen ist er für mich so in einer, wie du ja gesagt hast, Mannschaft, wo es nicht viele Verlierer geben kann, einer, den man nennen muss.
Ja, auch die Argumentation kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde, wir haben ja schon über ihn gesprochen hier am Tisch, er hat eine schwache Vorbereitung gespielt, ist ganz schlecht in die Saison reingekommen, aber dann hat er sich gefangen. Also die Mannschaft ist dann besser geworden, ja, ab dem zweiten Spieltag schon und dem Sieg in Norderstedt, hat sich dann wirklich konstant Leistung gebracht und da ist auch er deutlich, deutlich besser geworden. Er ist nicht auf dem Niveau der letzten Saison, da ist er weit von weg, finde ich auch. Du hast es gerade gesagt, tragende Säule. Also ohne ihn hätten wir letztes Jahr ganz, ganz viele Probleme bekommen. Wer weiß, ob wir hier überhaupt über Meppen und Co. reden würden dieses Jahr oder nicht doch über irgendwelche Oberliga-Vereine. Ja. Aber da hast du völlig recht. Aber ich finde, dadurch, dass er wieder reingekommen ist, dass er seinen Platz gefunden hat, dass er insgesamt auf dem aufsteigenden Ast ist, abgesehen von dem Platzverweis jetzt in Norderstedt gegen St. Pauli 2, habe ich ihn da nicht so als so einen Flop gesehen.
Nein, ja, nee, Flop ist auch wirklich das falsche Wort.
Ich hoffe,
die Botschaft ist angekommen. Es ist im Vergleich zu dem, was man vielleicht im Sommer erwarten konnte, was kommt und was dann nicht gekommen ist, ist es für mich, weil du musst ja erstmal drei Verlierer in dieser Mannschaft finden, ist es einer der Verlierer.
Ja, du hast recht.
Wen hast du denn da auf dem Zettel stehen?
Ich habe etwas sehr Unverfängliches aufgeschrieben.
Ja.
Nicht um mich zu drücken, sondern weil es einfach sportlich so ist. Einer der Verlierer oder Unglücksraben dieser Blackjack-Runde ist für mich Arno Adam.
Ja, okay.
Ja, sei mir zugestanden. Sowas Bitteres, so traurig, dass er da verletzungsbedingt komplett ausfällt, wäre für mich jemand gewesen, der komplett gesetzt ist. Also nach der letzten Restrunde, wo er wirklich performt hat, da dachten wir, wenn du solche Spiele halten kannst überhaupt und mit denen in die neue Saison gehst, dann haben wir richtig einen Faustpfand da hinten. Und dass er weggebrochen ist, ist für ihn persönlich bitter, für die Mannschaft war es bitter und dass die Mannschaft das auffangen konnte so gut, das wundert mich mittlerweile nicht mehr, aber das begeistert mich immer noch.
Henning, komm, ich schieb dann den Ball zu dir rüber. Hast du denn noch einen Verlierer gefunden, der auch gespielt hat?
Ja, und auch da
ist... Dann lasse ich dich in Ruhe mit Verlierern, danach sprechen wir nur noch über Gewinner.
Aber das ist ein guter Deal. Ja, ich habe noch einen, wobei auch da Flop und Verlierer komplett vorbeigeht an der Sache. Also ich habe Moses Otuali aufgeschrieben, weil ich finde, dass er mit ganz großen Hoffnungen hergekommen ist, dass er am Anfang auch sehr viel gezeigt hat. Fossi hat damals berechtigterweise davon gesprochen, dass wir jetzt eine neue Art von Stürmer im Kader haben, der uns auch dann taktisch, spielerisch weiterhilft. Das war auch so. Er hat aber mehr versprochen, finde ich, durch seine Leistung am Anfang, als es jetzt wirklich dabei rausgekommen sind. Ich weiß, er hat Spiele gehabt, die waren wirklich gut. Ich nenne immer 96-2, da hat er für uns das Spiel quasi alleine gewonnen. Und er ist auch mittlerweile so, dass man ihm auch ansieht, dass er sich reinhaut. Da gab es Mitte der Saison, finde ich, so eine Phase, wo er so ein bisschen gewirkt hat. Nur das, wie es nach außen wirkt, nicht wie er ist. Gewirkt hat, dass er da so ein bisschen... ja, so ein bisschen trabt. Und wir haben auch das Thema mal gehabt mit Jubel nach dem Spiel. Er ist einfach nicht der Typ, der da vorne weggeht und der Partymensch ist. Er ist einer der wenigen im Kader, finde ich, wo ganz klar ist, er sitzt auf der Bank. Und er kommt nicht an Faklam ran und er wird nicht von Beginn an spielen für Mats Faklam. Das ist ganz eindeutig. Und aus diesem Gedanken heraus habe ich gesagt, okay, ist er eher einer, der dem es sportlich nicht so gut geht.
Ja, spannend. Wir haben bis jetzt nur unterschiedliche Namen. Auch der steht nicht auf meiner sehr kurzen Liste hier. Aber ich kann deine Gründe auch da nachvollziehen. Ja, ich mache es jetzt auch kurz. Ich habe noch einen hier, also ich habe noch zwei Namen hier stehen. Einen, den man nicht bewerten kann. Patrick Möschel. Wissen, sehen wir alle, ist nicht fit, spielt nicht, körperliche Probleme, okay, geschenkt, braucht man dann auch nicht unbedingt nennen. Ich habe noch einen, ich glaube, da wirst du dich wieder ein bisschen wundern, aber wir sind beim Jammern auf hohem Niveau.
Ja, ja.
Und jetzt wollen wir auch ein sehr unterhaltsamer Gast in diesem Podcast. Ich habe noch Nico Knischok hier stehen. Es ist Jammern auf hohem Niveau, aber für mich ist Stand jetzt, Stand heute, auch aufgrund immer mal wieder Problemen, Nico Mai, Linksverteidiger Nummer 1. Das heißt, ich glaube, wenn beide voll komplett fit sind, Stand jetzt spielt Nico Mai.
Auch da hast du recht, würde ich mitgehen. Ja, stimmt. Wenn ich drüber nachdenke, Nico Knischok, ja, für mich auch jemand, der normalerweise, der früher, vorher absolut gesetzt gewesen ist, der einfach das sportlich rechtfertigt, der das von der Mentalität rechtfertigt, von der Identifikation mit dem Verein rechtfertigt, absolut Liebling überall. Ganz, ganz toller Spieler, ganz, ganz guter Junge. Hat diese Position verloren. Und ist auch viel angeschlagen gewesen.
Genau.
Das kommt auch dazu.
Ist ein Faktor.
Ja, also das war nicht seine Blackjack-Runde, das muss man sagen. Auch da, bei dem dritten, den du nennst, bin ich auch wieder zum dritten Mal bei dir. Ja,
ja, schön. Und deswegen wünsche ich ihm und Nico Mai, dass beide eine problemfreie Saisonvorbereitung im Winter absolvieren können. Und dann bin ich mal richtig gespannt, wenn sie richtig Gas geben können im Winter, wer da links hinten am Anfang der Restrunde spielen wird.
Ja, genau.
Gehen wir wieder zum Positiven zurück. Komm, wir nennen noch zwei Gewinner, jeder. Ich habe hier, das ist jetzt daraus folgend, tatsächlich auch Nico Mai auf meinem Zettel stehen. Das habe ich jetzt gerade erläutert.
Warum. Ich auch. Das eine Gemeinsamkeit. Nico Mai.
Okay.
Jawohl.
Weil auch wirklich, ich muss mich zurückerinnern, du warst stinksauer nach dem ersten Spieltag. Ja. Du warst auch beleidigt von Nico Mais Auftritt gegen den SSV Jeddelo.
Ich war von allen, die da gespielt haben, beleidigt.
Und danach konstant, laufstark, körperlich stark, torgefährlich.
Absolut konstant. Sehr, sehr guter Regionalligaspieler, nicht wegzudenken aus der ersten Elf. Ja. Schießt sogar ab und zu mal ein Tor.
Ja.
Ich habe nach dem ersten Spieltag gegen Jeddelo gesagt, wir können nur hoffen, dass die etatmäßigen Außenverteidiger wiederkommen, damit wir mit diesen Jungs nicht spielen müssen über das ganze Jahr. Und ganz, ganz tolle Blackjack-Runde von Nico Mai, kann man nicht anders sagen.
Willst du deinen letzten Namen zuerst nennen?
Ja, ich habe noch drei zur Auswahl auf der Liste.
Es gibt natürlich viele, aber
ich nehme mal den, der vielleicht am wenigsten aufregend ist.
Okay, ist gut, weil dann habe ich auf jeden Fall einen anderen noch.
Ja, ich habe einen, bei dem ich mir auch nicht sicher bin, aber vielleicht hast du den. Also ich sag's mal so, für mich ist es Ermal Pepschi. Der wirklich,
ich habe ihn nicht.
Den hast du nicht?
Nein.
Den hast du nicht?
Nein.
Das finde ich ja Wahnsinn. Also bis jetzt haben wir nur Nico Mai gemeinsam. Das ist ja schön.
Das ist gut. Führ mal aus und ich kann dann ergänzen.
Aber es spricht ja auch für uns, dass wir aus verschiedenen Blickrichtungen auf diese Mannschaft gucken. Das finde ich gut. Ermal Pepschi war für mich bis zum Sommer wirklich, wirklich, wirklich ein Ergänzungsspieler, der reingekommen ist, wenn es eben Not am Mann war oder wenn wir am Ende nochmal wechseln mussten, der auch nicht so wirklich seine Position hatte defensiv. Und er hat eine Entwicklung gemacht, die darüber hinausgeht, dass wir uns alle freuen, dass er ein VfBer ist und aus der Jugend kommt und so nett und so toll, was ja alles schön ist. Ich sag das hier ja auch ständig, aber damit gewinnst du natürlich keine Meisterschaft. So, und er ist mittlerweile wirklich ein gestandener, toller Defensivspieler in der Regionalliga Nord, fügt sich ein in dieses ganze Defensivgebilde des VfB Oldenburg, hat den Karren aus dem Dreck gezogen zu Beginn der Saison, als alle anderen verletzt waren, da vorne, da hinten Deichmann, Schröder und so weiter, Adam. Da hat er gestanden, da hat er diese Mannschaft hochgehalten. Die Mannschaft hat defensiv sehr, sehr gut gespielt, das lag auch an ihm. Die Saison ging los mit diesem fantastischen Vorbereitungsspiel gegen den HSV, die erste Mannschaft Bundesliga, als er da, glaube ich, Herrn Dompe oder was es war, da aus dem Spiel genommen hat.
Weiß ich noch Minuten. Wie heute.
Ja.
Dompe, 65., 70. eingewechselt, jeder dachte so, oi, oi, oi. Und dann geht er ins erste Dribbeln gegen Ermal, abgegrätscht und Jubel.
Hat er nicht mit Ermal gerechnet, das muss man auch sagen. Deswegen für mich ein absoluter Gewinner, Ermal Pepschi.
Ja, jetzt muss ich sagen, ich denke ja taktisch. Ich weiß ja, dass du Ermal Pepschi nennst. Du kommst nicht drum herum.
Ja.
Ich habe natürlich auch über Ermal nachgedacht und er hat einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen in der ersten Hälfte der Blackjack-Runde, dass es so gut für den VfB lief. Und ich habe mich dann, weil ich mir gedacht habe, dass du ihn nimmst, auf den zweiten Teil der Blackjack-Runde konzentriert und deswegen nochmal Luis Heidinai.
Habe ich auch, steht auch auf meinem Zettel. Luis Heidinai, so.
Der seit Wochen gesetzt ist rechts hinten, ein absolut, also ja, fast noch mehr, als er mir mal aus dem Nichts kam, sag ich mal. Klar, also jedem beim VfB weiß, dass er talentiert ist, aber ja, ist dann jetzt auch schon, lass mich lügen, 2 Jahre im Kader mit dabei, ne? Und hat halt bis jetzt nicht seine großen Einsatzzeiten bekommen und hat das jetzt die letzten Wochen absolut konstant und gut auf der rechten Abwehrkettenseite gemacht. Dario Fossi hat ihn auch mehrmals für seine Spielweise gelobt. Und ich finde, wenn am Samstag ein Tor fällt, sprechen wir darüber, viel mehr darüber, dass Luis Heidinai ein sehr, sehr starkes Spiel auf der rechten Seite gemacht hat. Ich fand ihn extrem aktiv, viel nach vorne gemacht. Ist auch jemand, der dem VfB-Spiel eine gewisse Flexibilität gibt, weil er auch immer mal mit ins Mittelfeldzentrum rückt als genau. Rechtsverteidiger.
Ja, genau. In Offensivaktionen. Dann genau. Stellen wir hinten um und dann geht er mit vorne rein. Ja, ja.
Also stark. Auch da dann spannend, wie fit ist Anwar Adam. Weil ich glaube, als Rechtsverteidiger hat Heidinai jetzt gegenüber Pepschi, wenn wir genau bei den beiden sind, zurzeit einfach einen Vorteil, weil ich glaube, der Trainer sieht er mal dann auch eher in.
Ja, das mag sein. Ich habe Heidinai hier auch auf der Liste als Gewinner. Ja. Ich teile das, was du sagst. Deswegen steht er hier bei mir. Ich finde trotzdem, dass er auf Strecke noch einen Weg vor sich hat, um wirklich auf Dauer solider Regionalligaspieler für eine Spitzenmannschaft in der Regionalliga Nord zu werden.
Er ist vor allen Dingen auch die offensivere Variante.
Ja, das ist
nach
so.
Nach hinten gibt es noch Steigerungspotenzial, sagen wir es mal so.
Ja, genau, so ist es. Also das, was ich bei den anderen gesagt habe, dass es egal ist, wen man spielen kann, Demey und so, es gibt keinen Leistungsabfall und so. Heidinai hat jetzt gute Spiele gemacht. Ich finde trotzdem, auf die gesamte Blackjack-Runde gesehen, ist er jemand, der eher zur zweiten Reihe im Kader des VfB Oldenburg gehört. Und trotzdem hat er einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, spielt auf einmal die Spiele, kriegt natürlich dadurch auch eine Sicherheit, ja. Und deswegen steht er absolut bei mir in der Gewinnerliste mit dabei.
Ja, schön. Spannend, Henning, finde ich, dass wir unabgesprochen uns echt auf entweder Überraschungen oder Abwehrspieler geeinigt haben, obwohl der VfB 2/3 der Blackjack-Runde offensiv alles kurz und klein geschossen hat. Und schöne Grüße an Mats Fackler, Rafa Brandt, Orel Obongo, ihr habt auch alle eine sehr gute Saison gespielt, aber wir stehen scheinbar unter dem Eindruck der letzten Wochen.
Naja, und es ist ja auch ein bisschen was...
Die haben natürlich auch ein Standing vorher schon. Ne?
Genau, wir es hat was mit der Erwartungshaltung zu tun. Genau. Und ich habe hier am Mikro, glaube ich, schon 5-mal gesagt, dass für mich Orel Obongo eine überragende Saison spielt.
Wenn er jetzt ein bisschen effektiver.
Ja, jetzt am Ende war es manchmal ein bisschen glücklos. Und trotzdem, finde ich, hat er auch einen Schritt gemacht und ist da wirklich gesetzt vorne, gar keine Frage. Ist für mich einer der Spieler der Saison, so habe ich es, glaube ich, mal gesagt. Aber der kommt von einem höheren Niveau als die Jungs, die jetzt einen größeren Schritt gemacht haben von hinten. Deswegen ist jemand wie Lobongo nicht in meiner Liste. Aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, so ein tolles Jahr. Also eigentlich gibt es ja nur Gewinne.
Ja, Orel, super Spieler. Allerdings, solange er sich weiterhin erfolgreich wehrt, dagegen Gast in diesem Podcast zu werden, kommt er nicht auf meine Liste. kommt er nicht auf meine Liste. Schöne Grüße.
Der Wink mit dem Zaunfall.
Ja, Henning, ich glaube, wir haben wirklich ein spannendes, turbulentes und auch größtenteils sehr erfolgreiches Jahr mit dem VfB Oldenburg verbracht.
Ein tolles Jahr. Wir können dankbar sein für das Jahr. Das war wirklich gut und wir haben jetzt einen Zuschauerschnitt. Ich habe die 10.000 noch gar nicht reingerechnet gegen Meppen. Wir müssen ja irgendwie jetzt bei knapp 4.000 liegen im Schnitt.
Wahrscheinlich.
Das ist Allzeitrekord VfB Oldenburg, 4. Liga, niemals da gewesen. Tabellenplatz 2, also der Wahnsinn.
Die Restrunde beginnt Ende Februar. Wir werden uns dann kurz vorher natürlich zurückmelden, werden darüber sprechen, was sich dann eben so in der Wintervorbereitung und auf dem Transfermarkt getan oder nicht getan hat. Wie gesagt, es geht nur für uns beide schon in die Winterpause, liebe Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche habe ich nochmal einen VfB-Gast, mit dem wir das Jahr beenden. Henning, schön, dass du da warst. Es hat mir großen Spaß gemacht, das ganze Jahr. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir.
Ja, Lars, lass mich das sagen. Das ist ja hier mein erstes Jahr. Wir haben zu Beginn des Jahres 2025 angefangen. Jetzt ist es meine letzte Folge für dieses Kalenderjahr. Ich habe gestern mal gezählt. 20 Folgen habe ich hier am Tisch gestanden oder gesessen. Das hat mir mit dir große Freude gemacht.
Das ist schön.
Danke, dass du mich letztes Jahr lange bearbeitet hast, bis ich zusage, dass ich hier bin. Das ist eine ganz, ganz große Bereicherung für mich. Ich freue mich ja auf diese Art und Weise.
Eine große Bereicherung für den Podcast, wenn ich das so sagen darf. Aber wir machen weiter.
Danke für die Blumen. Ich freue mich auf diese Art und Weise, Teil des VfB-Geschehens sein zu können. Und ich wünsche allen Hörern an dieser Stelle ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute und viel Hoffnung für das neue Jahr. Wer weiß, ob wir nicht nächstes Jahr wieder durch die ganze Republik reisen werden. Ich bin dabei.
Da schließe ich mich an, aber wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.